Ja, mit so einer guten Botschaft, da kann man gut in das Kinderprogramm starten und wir können gut weitermachen mit unserer Predigt. Wir machen dabei weiter in dieser Predigtreihe über Ruth. Heute geht es um das zweite Kapitel von Ruth. Letztes Mal hatten wir das erste Kapitel und so als Erinnerung oder nochmal Zusammenfassung, es ging um diese Familie von Elimelech und Naomi, die sind da oben so abgekürzt, die kommen aus Bethlehem und sie haben zwei Söhne, nämlich Machlon und Kilion und sind mit denen nach Moab gezogen. Dort in Moab starb der Elimelech. Die beiden Söhne haben geheiratet, die Orpa und die Ruth. Aber dann ist das Schlimme passiert, dass auch diese Söhne gestorben sind. Und so hat Naomi sowohl ihren Mann als auch ihre Söhne verloren. Und es sind nur die Frauen übrig geblieben, die Naomi mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Naomi ist wieder zurückgezogen nach Bethlehem. Und das Besondere war, dass die Ruth, eine der Schwiegertöchter, mit ihr mitgezogen ist. Aber am Ende von dem Kapitel 1, das wir letztes Mal hatten, als die Naomi dann da in Bethlehem wieder ankommt, da ist sie in so einem tiefen Loch drin. Und als die Frauen da in Bethlehem sagen, ist es die Naomi, die hier zurückkommt, da sagt sie, nennt mich nicht mehr Naomi, was die Liebliche bedeutet, sondern nennt mich Mara. Mara heißt bitter. Und wir merken, sie sitzt da in so einem tiefen Loch drin und kann auch all das Gute um sie herum gar nicht sehen. Denn das Gute gibt es auch, nämlich die Ruth, die mit ihr da mitgeht. Aber wie es manchmal so ist, wenn man so in einem Loch sitzt, da kann man manchmal das Gute gar nicht so sehen. Und Naomi, sie ist so, dass sie denkt, all das Schlechte, das kommt von Gott. Sie sagt, der Allmächtige, der hat mir viel Bitteres angetan. Und sie merkt dabei gar nicht, wie der Allmächtige was Großartiges vorbereitet, mit dem, dass die Ruth mit ihr mitkommt. Jetzt heute in diesem zweiten Kapitel, da kriegen wir so manches mit von diesem, was der Allmächtige, was Gott an Gutem für die beiden hat. Und ich möchte uns die ersten drei Verse lesen. Nachher lesen wir noch weitere Verse. Von der Seite ihres Mannes her war Naomi mit einem wohlhabenden und angesehenen Mann in Bethlehem verwandt. Er hieß Boas und stammte aus der gleichen Sippe wie Elimelech. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Naomi, ich möchte hinaus auf die Felder gehen, dort will ich hinter denen, die es mir erlauben, das liegen gebliebene Getreide aufsammeln. Naomi antwortete, geh nur, meine Tochter. Ruth ging hinaus und fing an, das Getreide zu sammeln, das die Erntearbeiter liegen ließen. Dabei fügte es sich so, dass sie auf ein Feld geriet, das Boas gehörte, dem Verwandten von Elimelech. Die Ruth, Schwiegertochter von Naomi, die da aus Moab mitgekommen war, also jetzt praktisch als eine, die niemand da kannte in Bethlehem, als Fremde in Bethlehem lebte, die sagt, ich möchte auf die Felder gehen, um Ehren aufzulesen. Das war so ein gutes Recht für diejenigen, die wenig hatten. Das war in Israel von Gott selbst so bestimmt. Und wer damals in Israel lebte, der kannte das, weil Gott hatte das in 3. Mose 19 gesagt. Ich möchte es uns gerade mal vorlesen. Gott sagte da, wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten. Ehren auf, auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und Fremdling sollst du es lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also, ganz anders, als wir Schwaben das so machen würden, oder? Sagt Gott hier, nimm es nicht so genau. lasst das noch liegen, was da übrig ist bei der Ernte. Egal, ob es auf den Feldern ist oder auf dem Weinberg. Und zwar nicht einfach so, damit es vergammelt, sondern nein, damit es die auflesen können, die es brauchen. Die Armen und Fremdlinge. Und das finde ich schon ein wichtiger Punkt und interessant hier zu sehen, weil wir merken, Gott hat ein Herz für die Armen, ist eh klar wahrscheinlich, gell? Aber er hat auch ein Herz für die Fremdlinge. Ich finde das deshalb wichtig, weil manchmal stolpert man im Alten Testament ja schon darüber, über diese Kriege, die Israel gegen die fremden Völker zu führen hat. Und man könnte so meinen, hat Gott kein Herz für die fremden Völker? Und wir merken hier doch, Gott hat ein Herz für die fremden Völker. Er verfügt es extra so, dass eben die Fremdlinge auch was haben sollen. So als kleine Nebenbemerkung, wenn Israel gegen fremde Völker kämpfen sollte, dann war es immer, weil diese Völker sich gegen Israel gewandt hatten. Entweder aktuell oder schon vielleicht vor längerer Zeit. Aber Gott hat es deswegen angeordnet, weil die gegen Israel eben gingen. Aber grundsätzlich hatte er schon immer einen Blick für die fremden Völker. Und hier merken wir es, er gibt sogar extra diese Anweisung. Und für uns, wenn Gott einer ist, der so ein Herz für Arme und Fremdlinge hat, dann ist es gut, wenn wir selbst das genauso machen. Wenn wir ein Herz, einen Blick haben, gerade auch für Fremdlinge, für Menschen in unserem Land, die aus anderen Ländern kommen und für die das oft gar nicht leicht ist, jetzt in so einer ganz anderen Umgebung zu leben. Gut, wenn wir ein Herz für sie haben. Ich möchte uns noch auf etwas anderes hinweisen. In Vers 3 heißt es, dabei fügte es sich so, dass dieses Feld dem Boas gehörte. Also Ruth liest da auf und so, und es fügte sich so, andere Übersetzungen haben, wie es der Zufall so wollte oder so. Also damit wird klar, das war jetzt nicht geplant. Weder die Ruth noch die Naomi haben das jetzt irgendwie so eingefädelt, dass es ein Feld von Boas ist, sondern das kam halt so hin. Aber wir merken hier, der Schreiber macht schon klar, da hat ein anderer seine Hand im Spiel. Es fügt es sich so, da gibt es einen, der eben die Dinge fügt, dass sie gut sind. Und dieserjenige, das ist Gott. Und wir merken das dann auch im weiteren Kapitel, was wir nachher noch so lesen werden. Er ist derjenige, der die Dinge gut macht. Und wenn wir dann in den nächsten beiden Sonntagen den Rest der Geschichte hören, dann merken wir, er macht es richtig, richtig gut. Gott hält die Fäden unseres Lebens in seiner Hand, so habe ich das genannt, weil das, was damals der Fall war, das gilt auch für uns. Und ich will dir das so zusagen, Gott hält die Fäden deines Lebens in seiner Hand. Auch wenn das manchmal gar nicht so zu sehen ist. Auch wenn da manchmal irgendwie so diese schwierigen Dinge drin sind. Aber doch, er hält sie in seiner Hand. Unsere Aufgabe ist es, mit ihm zu kooperieren. Weil wir sind da ja nicht verpflichtet dazu, gell? Wir sind ja nicht so die Marionetten, die irgendwie gar nicht entscheiden können. Nein, wir können durchaus entscheiden, ob wir uns so in das reingeben wollen, was Gott vorhat oder nicht. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns dafür entscheiden, mit ihm die Dinge zu machen, mit ihm zu kooperieren, dann werden wir im Nachhinein immer sagen, es ist gut gewesen. Gott hat es gut gemacht, auch wenn ich es im ersten Moment vielleicht nicht gesehen habe. Mich hat es an ein altes Lied erinnert, das heißt, Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens. Ich möchte uns dieses Lied vorlesen, manche kennen es vielleicht. Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und wirket nicht vergebens, wenn ihm ein Muster wohlgefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wie er die Fäden so verwirrt, doch niemals seine Arme sinken, wenn er das Weberschifflein führt. Manch raue Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß aus allen zu bereiten, für mich des Himmels Licht gewandt. Auch dunkle Fäden eingebunden flicht er in das Gewebe ein. Das sind des Lebens Stunden, dann schweige ich und harre sein. Und stille ich am Webstuhl stehe, wenn er auch dunkle Fäden spinnt, den goldenen Faden ich nur sehe und freue mich dessen wie ein Kind. Denn ob es helle oder trübe, aus allen glänze doch hervor der goldene Faden seiner Liebe, die mich zu seinem Kind erkor. Es ist ein altes Lied mit altem Deutsch, aber ich finde, es trifft es an vielen Stellen so richtig gut. Wer möchte, ich habe einige Ausdrucke mitgebracht und hinten auf den Tisch wieder gelegt, nach der Tür. Wer möchte, darf das gerne mitnehmen. Da liegen auch noch ein paar Kopien von dem Lied, das ich letzte Woche vorgelesen habe, dürft ihr auch mitnehmen. Jedenfalls, ich finde, es bringt es gut auf den Punkt. Es gibt diese rauen Fäden und es gibt die dunklen Fäden, die eben auch dabei sind. Die dunklen Stunden des Lebens, die hat eben auch die Naomi gekannt. Ich habe es vorher erwähnt, im ersten Kapitel kommt das so ganz deutlich raus, dass sie sich da richtig so in der Dunkelheit gesehen hat. Aber eben, es gilt dann, da dran zu bleiben an Gott, in diesem Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Und bei all diesen dunklen und auch schwierigen Stunden und dunklen Fäden, da gibt es auch diesen einen anderen Faden, der hier als dieser goldene Faden genannt ist. Und der Liederdichter, der gar nicht bekannt ist, der sagt so, aus allen glänze doch hervor der goldene Faden seiner Liebe, die mich zu seinem Kind erkor. Das ist das Größte überhaupt, dass wir eben aufgrund der Liebe Gottes durch den Glauben an Jesus Kinder Gottes sein dürfen. Das ist der goldene Faden, der sich bei allem durchzog. Und so möchte ich uns das eben sagen. Gott hält die Fäden unseres Lebens in seiner Hand. Und wenn ich so überlege, ich habe immer wieder dieses Vorrecht, Besuche bei älteren Menschen zu machen und ich habe es hier auch schon erzählt. Und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Menschen, aber ganz häufig kriege ich das so mit, wie sie das so sagen, Gott hat es gut gemacht. Bei allem Schweren in meinem Leben, es war nie ein Fehler, auf Gott zu vertrauen. Eine Frau habe ich da besonders im Sinn, ich könnte von mehreren erzählen, aber das war gleich an meiner ersten Stelle, als ich so direkt nach dem Studium angefangen habe in Sindelfingen. Das war vielleicht deshalb auch so besonders beeindruckend. Da war diese Frau, Oma Anna, gesagt haben, spricht so für sie, weil sie hatte einfach so diese Liebe und Güte. Und wenn man dann so sieht, wie ihr Leben war, dann ist das alles andere als selbstverständlich. Denn bei ihr war es so, dass sie entweder kurz vor dem Krieg oder Anfang des Krieges geheiratet hat und sie haben dann auch recht bald ihr erstes Kind bekommen, aber ihr Mann musste eben in den Krieg und ist im Krieg gefallen. Und damit war sie allein mit dieser kleinen Tochter, hat auch nicht mehr geheiratet danach und musste eben die Zeit des Krieges und die schwere Zeit danach alleine durchbringen. Und da könnte man ja auch wirklich bitter werden über so eine Lebensführung. Aber sie war eine, die eben überhaupt nicht bitter war, sondern so dankbar war und so eine große Liebe hatte, dass bewegt mich bis heute, ihr merkt es, gell? Gott hält die Fäden unseres Lebens in der Hand. Und gut, wenn wir ihm vertrauen, eben auch in diesen Schwierigkeiten. Jetzt möchte ich uns vorlesen, wie es weitergeht. Und ich habe es bewusst nicht zum Mitlesen mitgebracht, sondern ihr könnt euch einfach so vor eurem inneren Auge vorstellen, wie das da so war. Also die Ruth war jetzt auf diesem Feld von Boas und hat dort kräftig gesammelt. Und jetzt wird uns hier berichtet: Als nun Boas aus Bethlehem kam, begrüßte er die Erntearbeiter. Der Herr sei mit euch, sagte er. Der Herr segne dich, antworteten die Arbeiter. Boas fragte den Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte: Zu wem gehört das Mädchen dort hinten? Der Mann antwortete: Das ist die junge Frau aus Moab, die mit Naomi zurückgekommen ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern zwischen den Garben das liegengebliebene Getreide hinter. Von heute Morgen an bis jetzt hat sie unentwegt gearbeitet und sich kaum ausgeruht. Da sagte Boas zu Ruth: Geh nicht weg von hier, schließ dich den Frauen an, die auf meinem Feld arbeiten. Achte darauf, auf welchem Teil des Feldes sie ernten, und folge ihnen. Und wenn du Durst bekommst, kannst du zu den Gefäßen gehen und von dem Wasser trinken, das sie aus dem Brunnen geschöpft haben. Ruth warf sich ihm zu Füßen. Warum bist du so freundlich zu mir? Fragte sie. Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Man hat mir genau erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast, antwortete Boas. Und dass du deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen hast, um zu einem Volk auszuwandern, das du vorher nicht gekannt hast. Der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Ich hoffe, ich finde auch weiterhin dein Wohlwollen, mein Herr, antwortete sie. Du hast mir Mut gemacht und freundlich mit mir geredet, obwohl ich noch nicht mal eine von deinen Mägden bin. Als es Essenszeit war, du kamst ihr zu: Komm herüber und iss etwas von unserem Brot. Du kannst es auch gern in den Essig eintauchen. Also setzte sie sich zu seinen Erntearbeitern, und Boas gab ihr geröstete Körner, und sie aß davon, bis sie satt wurde und hatte sogar noch einen Teil davon übrig. Als Ruth wieder an die Arbeit ging, befahl Boas seinen jungen Männern: Lasst sie auch zwischen den Garben Getreide sammeln, und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Ja, zieht sogar hin und wieder ein paar Ähren aus den Garben und lasst sie absichtlich herunterfallen, damit sie auflesen kann, und schüchtert sie nicht ein. So sammelte Ruth den ganzen Tag Gerste, und als sie das Getreide am Abend drosch, kam ungefähr ein Eva heraus. Dieses Eva, das war so eine Maßangabe, die so ungefähr 17 Kilo sind. 17 Kilo Getreide oder Gerste, besser gesagt, kam da zusammen. Kapitel geht noch ein bisschen weiter, das erzähle ich uns am Ende dann noch. Aber wir wollen uns hier diesen Boas ein bisschen genauer anschauen. Dieser Boas, ich finde, das ist ein richtig vorbildlicher, ermutigender Mann. Zum einen, ganz am Anfang ist es so, dass er seine Erntearbeiter grüßt, und es war wahrscheinlich schon so ein üblicher Gruß, aber wir merken doch, da ist so eine vertraute Beziehung zwischen ihm und seinen Arbeitern. Auch sie grüßen zurück, und es ist so ein freundliches, sich gegenseitig den Segen Gottes wünschen. Zum anderen, als er dann mit der Ruth redet und sie ihn fragt, wie kommt es, dass du so freundlich zu mir bist, da sagt er ihr so in Vers 11, ich habe das alles mitbekommen, was du Gutes getan hast deiner Schwiegermutter. Also er ist so ein Mann, der das Gute bei anderen sieht und es auch zum Ausdruck bringt. Und wir werden da nachher noch drauf kommen, das ist das, was der Ruth gut tut. Und dann wieder ein paar Verse weiter, da merken wir, dass er ein Mann ist, der großzügig ist. Zum einen lädt er die Ruth ein, dass sie mit ihnen zusammen essen soll. Das war absolut nicht üblich. Wahrscheinlich gab es da genügend, denen das schon gar nicht gepasst hat, dass da jemand Nachlese gehalten hat, irgendjemand Fremdes. Aber er war einer, der sagte, komm, setz dich noch zu uns. Und dann hat er ihr geröstete Körner gegeben. Geröstete Körner, wenn ich das so richtig sehe, das war so wie sagt man da, bei unseren Kindern wäre es die Süßigkeiten. Also so das besonders Leckere. Und insofern nicht nur das Brot, was so zum Sattwerden da war, sondern auch noch kräftig Nutella drauf. So, ja. Also sie durfte da essen und er hat ihr so viel gegeben, dass sie noch übrig hatte. Ganz am Ende vom Kapitel heißt es, sie hat es dann ihrer Schwiegermutter noch mitgebracht, was sie da noch von dem Essen übrig hatte. Neben diesen 17 Kilo, die sie da auch mitgebracht hat. Und extra sagt, hey, zieht noch ein paar Ähren extra raus, damit dann noch ein paar mehr liegen, die sie eben aufsammeln kann. Und all diese Dinge, die dürfen wir uns von Boas abschneiden. Dieses, dass er freundlich mit seinen Arbeitern umgeht, dass er einen Blick hat für das Gute und das auch zum Ausdruck bringt. Und das genannt, lasst uns solche großzügigen Menschen sein. Denn Großzügigkeit, ich glaube, das ist etwas, das uns als Leute Gottes ausmachen soll. Vor einiger Zeit habe ich von einem Ehepaar gehört, das ich so kenne, die haben eine Reise nach Brasilien gemacht in diese Gemeinde in Belo Horizonte, von der ich hier auch schon erzählt habe, die so diese Sache mit den Zellgruppen machen. Und das Interessante war, als sie sich von dieser Gruppe erzählt haben, haben sie schon vieles erzählt, so von Brasilien, aber immer wieder haben sie von dieser Großzügigkeit erzählt, die sie in dieser Gemeinde erlebt haben. Da war das, dass sie von den einen zum Barbecue eingeladen wurden, wo gegrillt wurde und einfach großzügig da eingeladen wurde. Oder dass sie mit den anderen unterwegs waren in der Stadt und die sie natürlich zum Essen eingeladen haben. Und man könnte denken, die Deutschen laden vielleicht die Brasilianer ein, aber nein, die Brasilianer waren es, die sich das natürlich nicht haben nehmen lassen. Und überhaupt, sie haben gesagt, man merkt, dass die Gemeinde in der Stadt bekannt ist für Großzügigkeit, dass Menschen Gottes großzügige Leute sind. Also das ist auch so ein wichtiger Wert in dieser Gemeinde. Und ich dachte, hey, stark, wenn das für so eine Gemeinde bekannt ist. Und ich bin mir sicher, wenn wir großzügig sind, egal ob das ist, wenn andere Leute bei uns zu Besuch kommen oder wenn wir irgendwie mit anderen Leuten zu tun haben und da irgendwie großzügig sind oder wenn es darum geht, Geld zu spenden oder wo auch immer. Ich glaube, da, wo wir großzügig sind, wir kommen selbst nie zu kurz. Und insofern lasst uns großzügige Leute sein. Ein anderes ist mir aufgefallen, dass wir sehen hier den Boas, aber wir sehen auch, dass er seinen Leuten manches sagt, beziehungsweise dass uns da so manches berichtet wird. Zum einen in Vers 9, als er zum ersten Mal mit der Ruth spricht, sagt er, also sie soll da hinter den Mägden hergehen und so, ich habe den jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen sollen. Und es kommt dann nochmal in Vers 15, da sagt es dann seinen Leuten selbst, eben, ihr sollt ihr nichts zuleide tun. So wird es in einer Übersetzung, wird es hier übersetzt, sie nicht bedrohen. Wenn man dann noch weiter lesen, am Ende des Kapitels sagt er, geh auf kein anderes Feld, weil es könnte sein, dass du dort belästigt wirst, also bleib auf unseren Feldern. Da war ich schon ein bisschen erstaunt. Ich habe gedacht, also Das würde man nicht denken, dass das damals so zu dieser guten alten Zeit irgendwie ein Thema war. Es ist eben so, dass auch schon früher die Zeiten nicht gut waren. Und wenn wir hier nochmal in den Kopf nehmen, letztes Mal hatten wir das, dieses Buch beginnt mit zu der Zeit der Richter. Und diese Zeit der Richter, das war so eine Zeit, der Vers heißt, damals gab es keinen König in Israel und ein jeder tat, was ihm recht dünkte. Also das heißt so ein bisschen, da gab es wahrscheinlich schon solche, die ganz anständig waren, aber da gab es eben auch die andere. Jeder hat es halt so gemacht, wie er es dachte und da gab es auch viel Durcheinander und viel Schlechtes. Es war eine dunkle Zeit. Eine dunkle Zeit. Und der Boas hier, er ist einer, der wie so ein Licht in dunkler Zeit ist. Und das finde ich häufig den Eindruck, dass wir in einer dunklen Zeit leben. Dass dieses und jenes in der ganzen Welt schwierig ist, dass hier in unserer westlichen Welt die christlichen Werte den Bach runtergehen in der Geschwindigkeit, wie man es kaum glauben kann. Und viele, glaube ich, haben so den Eindruck, wir sind in einer dunklen Zeit. Aber jetzt lasst uns nicht über die dunkle Zeit klagen, sondern lasst uns ein Licht in der dunklen Zeit sein. Lasst uns solche Menschen Gottes sein, wie es eben auch der Boas war, die Lichter in einer dunklen Zeit sind. Und das Gute dabei ist, wir müssen es nicht aus uns selbst heraus tun. Bei all den Dingen, heute sind viele solche Aufforderungen drin, aber bei all den Dingen, wir müssen es nicht aus uns selber heraus tun, sondern es ist Jesus, der durch uns hindurch das Gute tun will. Und hier speziell sehen wir es sehr gut, weil Jesus sagt, er ist das Licht, das in die Dunkelheit gekommen ist. Und wer an Jesus glaubt, der hat Jesus in sich. Und jetzt braucht es einfach, dass Jesus durch uns scheint und dann sind wir Lichter in einer dunklen Zeit. Also wir dürfen Jesus durch uns scheinen lassen und manchmal merken wir es vielleicht gar nicht und das macht dann gar nichts. Hauptsache Jesus scheint durch uns durch und manchmal merken wir es vielleicht auch und dann dürfen wir uns mitfreuen, wenn wir solche Lichter in dunkler Zeit sind und wie der Boas solche sind, die anderen einfach Gutes tun. Und auch da könnte ich wieder erzählen von Menschen, die ich da so im Blick habe und das dürfen wir auch gerne in den Blick nehmen, solche Menschen, wo wir so den Eindruck haben, das sind solche, die als Christen leben und die anderen einfach Gutes tun. Ich erinnere mich an eine junge Frau, die als Lehrerin an der Schule gearbeitet hat. Die habe ich vor ein paar Jahren, war die in unserer Gemeinde. Und sie hat mir erzählt, dass ihr Schulleiter Christ ist und dass es so ein Segen ist, dass dieser Schulleiter Christ ist und in einer guten Art und Weise die Schule leitet. Und das ist so wohltuend. Das ist nur ein Beispiel für solche Leute, die eben als Christen leuchten. Und gerade auch an verantwortlichen Stellen tut es gut. Aber egal, ob man wieder Boas auch, gell, das war auch so einer, der einfach in der Nähe hatte. Aber egal, ob man eben an so einer verantwortlichen Stelle ist oder ob man einfach in der Nachbarschaft ist oder wo auch immer, da wo wir sind, wollen wir solche sein, die leuchten, beziehungsweise Jesus durch uns leuchten lassen. Ein letztes will ich von dem Boas noch nennen. Ich habe es vorher kurz erwähnt. Er hat eben der Ruth Gutes gesagt. Und die Ruth, die bringt es dann richtig zum Ausdruck in Vers 13. Du hast mir Mut gemacht und freundlich mit mir geredet. Ich denke, sie als eine, die da eben von Moab nach Bethlehem kam, die da so als Fremde eben dort in Bethlehem gewohnt hat, ihr hat es so besonders gut getan, dass da jemand war, der freundlich mit ihr geredet hat. Und auch das wollen wir sein, solche, die freundliche, gute, ermutigende Worte für andere haben. Und ich will das so sagen, Wir sind jetzt so seit zwei Jahren hier. Ich erlebe das ganz oft, solche freundliche, gute, ermutigende Worte. Und das ist einfach schön. Also vielen Dank euch und lasst uns da weiter solche sein, die füreinander diese freundliche, gute, ermutigende Worte haben. Egal, ob das gegenüber Fremden ist, Flüchtlinge in unserem Land, egal, ob es gegenüber dem eigenen Ehepartner ist, auch da ganz wichtig, dass wir es nicht vergessen, immer wieder die guten Worte der eigenen Frau, dem eigenen Mann zu sagen. Oder den eigenen Kindern, die einem ebenso am nächsten sind oder vielleicht auch den eigenen Eltern. Oder ob es die Kollegen oder Nachbarn oder Leute in der Gemeinde sind, lasst uns diese guten, ermutigenden Worte haben. Zum Schluss noch kurz, wie das Kapitel zu Ende geht. Es ist so, die ihre Schwiegermutter Not kommt mit ihren 17 Kilo Gerste da zu ihrer Schwiegermutter Naomi. Die hat ganz schön zu schleppen gehabt da, so hat dann noch das vom Essen, was übrig war, auch noch dabei gehabt. Und als die Naomi das sieht, da sagt sie, wow, bei wem hast du denn aufgelesen? Er soll gesegnet sein. Noch bevor sie irgendwie hört, wer es überhaupt war, sagt er, also der da so großzügig war, der soll gesegnet sein von Gott. Und dann erzählt ihr Ruth alles und erzählt ihr auch, dass dieser Mann Boas heißt. Und dann, diesen Vers will ich uns noch lesen, dann sagt die Naomi, der Herr, der seine Gnade weder den Lebenden noch den Toten entzogen hat, segne ihn. Und sie sagt dann weiter, dieser Mann ist einer unserer nächsten Verwandten, einer der Löser unserer Familie. Dieses Löser klingt ja vielleicht ein bisschen komisch für uns, aber kleiner Ausblick, darum wird es ja nächstes Mal gehen. Eugen Koch, der da kommen wird, der wird vieles über den Löser sagen und auch sagen, was wir da für spannende Parallelen zu Jesus sehen können. Wir werden leider nicht dabei sein, aber ich werde mir es nachhören, weil ich glaube, das ist ein spannendes Kapitel. Für uns, wir haben heute viel gehört und ich will es noch mal so kurz zusammenfassen. Das eine war dieses Herz für Arme und Fremde. Gott hat ein Herz für sie, wir wollen es auch haben. Das andere, Gott hält die Fäden unseres Lebens in seiner Hand und er macht es gut. Und deshalb ist es gut, wenn wir mit ihm kooperieren, wenn wir sagen, ja, ich will diesem guten Gott folgen. Und dann beim Boas, da haben wir viel Gutes gesehen, unter anderem, dass er einer der fachzügigen Menschen ist. Und insgesamt wollen wir einfach solche Menschen Gottes sein, die ein Licht in dunkler Zeit sind. Dazu gehört auch das, dass wir freundliche und gute, ermutigende Worte für andere haben. Wir wollen eine kurze Zeit der Stille haben, dann will ich mit uns beten und danach werden wir auch ein Lied singen, auch eins der älteren Lieder, wo das so rauskommt, dass Gott die Fäden unseres Lebens in immer noch mal kurz überlegen können, was ist das eine Wichtige für mich heute, was ich mitnehmen möchte. Guter Gott, du hast die Fäden unseres Lebens in deiner Hand und da gibt es die dunklen und rauen Fäden, wo es uns manchmal schwerfällt. Aber letztlich sehen wir, wie du doch dir zu vertrauen, gerade wenn es um diese dunklen Fäden geht und letztlich mit dir zu kooperieren und zu sehen, dass du bist, der nicht am Ende mit uns ist, wenn wir mal nicht kooperieren, wenn wir mal irgendwie rebellieren und vielleicht entgegen deiner Spur immer wieder auch auf einen guten Weg zurückbringst, wenn wir das wollen. Vielen Dank dafür. Und ich danke dir besonders für diesen goldenen Faden deiner Liebe, der sich durch uns, Gott, durch den Glauben an Jesus. Danke dafür. Und Jesus, so bitten wir dich, dass du dein Licht leuchten lässt durch uns. Dass wir solche Lichter in dunkler Zeit sind, was andere auch sehen und was anderen gut tut und wo sie etwas von deiner Herrlichkeit und von deinem Licht sehen. Und das zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gebe uns heute und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.